Ich erzähle über Fälle, die bekannt geworden sind, entweder weil die Leute aufgeflogen sind oder weil die Leute aus der Szene abgezogen wurden und im Nachhinein dann offenkundig wurde, dass sie Spitzel gewesen sind. Also die konkreten Fälle, eben, du hast ein paar schon aufgezählt. Es gibt jetzt insgesamt 6 Spitzel aus Großbritannien, die in den letzten 10 Jahren in der linken Szene aktiv waren. Die Hälfte davon auch, also mindestens die Hälfte davon nachgewiesenermaßen im Ausland. Größtenteils in so einem globalisierungskritischen Spektrum, also rund um G8-Gipfel beispielsweise, dort konkret Street Medics, zum Beispiel, also Sanitäter-Geschichten, also um konkrete Arbeitsfelder irgendwie zu benennen, aber auch in so einem Reclaim the Streets-Spektrum beim G8-Gipfel eben in den Camps, in der Versuch, in so militantere Strukturen einzudringen, wie das bei Mark Kennedy und Marco Jacobs der Fall war. Also es gab diese 6 britischen Spitzel, darüber ist das alles dann auch ein bisschen ins Rollen gekommen. Darüber kam dann raus, das hat der BKA-Chef dann in nicht öffentlicher Sitzung im Bundestag dann auch gesagt, das wurde dann bekannt, dass auch die deutschen Bullen Spitzel nach Großbritannien geschickt haben, also dass es dort einen regelrechten Tausch gegeben hat, nicht nur zum G8-Gipfel, wie er gesagt hat. Also das Ulkige war, dass also der BKA-Chef Zierke dann auch sowas meinte wie, ja, das waren so 3 oder 4, er wüsste das nicht genau. Das illustriert auch so ein bisschen eine Problematik, auf die ich später noch komme, also dass diese ganze Geschichte größtenteils nebulös ist. Und dass es da sehr schwer ist, selbst parlamentarische Kontrolle, also jede Art von Kontrolle und parlamentarische, die eigentlich gesetzlich festgeschrieben ist, irgendwie darüber auszuüben. Also das wären die britischen Spitzel. Ein anderer Fall, über den ich ab und zu noch berichte, ist eine österreichische Polizistin, die ausgesagt hat vor Gericht als Zeugin, die eine ganze Menge Details geliefert hat, die ich ganz interessant finde, auch zum grenzüberschreitenden Austausch. Die war zum Beispiel die war in der Tierrechtsszene aktiv über ein paar Jahre, also genau genommen fast 2 Jahre waren es nur. Also genau, das kann man vielleicht zu den britischen Fällen noch sagen. Der Mark Kennedy, der bekannteste ist von allen, der war ungewöhnlich lange eingesetzt, also der war mindestens 7 Jahre aktiv. Das ist normalerweise nicht der Fall. Also ich rede jetzt über polizeiliche Spitzel. Ne? Ich rede nicht über bezahlte Privatpersonen, die ein bisschen Geld einstreichen vom Polizei- oder Verfassungsschutz, sondern ich rede über Polizisten, die angestellt sind, mit einer Legende versehen werden und zum Spitzeln losgeschickt werden. Die werden normalerweise nur wenige Jahre eingesetzt und dann abgezogen, wie eben diese Österreicherin, die beispielsweise berichtet hat, wie das funktioniert, als sie in der Schweiz bei einem Treffen gewesen ist von Tierrechtlern, oder in Holland gewesen ist, bei einem internationalen Treffen. Also das ist so ein Fall noch. Ich werde dann noch was über Simon Brommer erzählen, der auch im internationalen Kontext eingebunden war, wo recht unklar ist, warum eigentlich. Das kann ich dann aber hinterher nochmal schildern. Ich will vorwegnehmen, dass es hier nicht nur um Spitzelaustausch innerhalb der EU geht, sondern es gibt auch also mindestens mit den USA ein Austausch womöglich, mindestens jedenfalls dass Spitzel aus der EU dort operieren. Im Fall von Mark Kennedy ist das belegt. Also Mark Kennedy ist in die USA gereist, um dort japanische Anti-G8-Aktivisten zu treffen, um dort die auszuforschen, was vorbereitet wird von den japanischen G8. Jetzt muss man wissen, dass das alles ja gar nicht so einfach geht, dass ein Polizist des einen Landes auf dem Gebiet des anderen Landes rumschnüffelt. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Kein Hoheitsträger darf das. Hoheitsträger sind zum Beispiel auch Soldaten. Natürlich darf ein deutscher Soldat nicht in Ausübung seines Amtes sozusagen einfach so in Großbritannien rumtouren, sondern da muss es im Vorfeld ein bestimmtes Verfahren geben, also sogenannte Ersuchen. Ob man das darf, diesen Ersuchen wird anscheinend regelmäßig auch stattgegeben. Diese Ersuchen sind eine Formsache. Aber diese Ersuchen kommen dann auch mit Auflagen zurück. Das ist ein bisschen deutlich geworden in dem österreichischen Fall. Die hat das dann vor Gericht ein bisschen erklärt. Also die holländische Polizei hat dann gesagt, ja, kommt mal vorbei. Aber jede weitere Ermittlungshandlung, also wenn du noch ein anderes Treffen besuchen willst oder noch woanders rumschnüffeln willst, dann muss das jeweils neu beantragt werden. Die Schweizer Polizei hat gesagt, das ist kein Problem, also ihr könnt hier rumschnüffeln. Aber wenn, also nur der Hinweis, wenn ihr halt Beweise zusammentragt, die können in der Schweiz nicht verwertet werden. Das markiert auch ein anderes Problem, dass nämlich die Rechtslage in den 27 Mitgliedstaaten der EU und der Schweiz, die ja kein EU-Mitglied ist, aber trotzdem da prima eingebunden ist, natürlich überall unterschiedlich ist. Also in den einen Mitgliedstaaten dürfen die Beweise verwertet werden, in den anderen nicht. Und oder in den einen Mitgliedstaaten zum Beispiel dürfen die verdeckten Ermittler, wenn sie mal im Gerichtsverfahren aussagen müssen, kodiert auftreten. In anderen Mitgliedstaaten müssen sie aber unter ihrem Klarnamen vor Gericht erscheinen. Das ist ein Risiko. Und da kann ich hinterher auch noch mal ein bisschen was zu sagen, wie halt versucht wird, das anzugleichen. Deutschland beispielsweise wird keine verdeckten Ermittler, Ermittlerinnen in Länder schicken, wo das nicht gewährleistet ist. Also dass die Identität eben geheim bleibt, auch im Falle von einer Gerichtsvorladung. So, es ist interessant auch, wie die Österreicherin das ein bisschen geschildert hat, wie das eben funktioniert, wenn sie im Ausland eingesetzt ist. Die sind nämlich da nicht alleine unterwegs. Also das ordentliche Verfahren ist, man beantragt das, es wird genehmigt. Und diesen ganzen Bürokram, dieses ganze Papierzeugs, Anträge schreiben und so, das macht nicht die Spitzelin selber, sondern die studiert in der Zeit sozusagen ihre Rolle ein. Das ganze Organisatorische macht ein Polizeiführer, Polizeiführerin, auf Englisch heißt das Handler. Und die reisen in der Regel auch mit. Die sind dann halt irgendwo in der Nähe. Also das kann ein Hotel sein. Wenn die bei einem Einsatz irgendwo angegliedert sind, dann kann das auch in einer Polizeistation sein. Beim G8-Gipfel war das so, dass die britischen Bullen, die haben alle einen BKA-Verbindungsbeamten an die Seite gestellt bekommen. Also die Bullen sind mit ihren Händlern, also mit ihren Führungspersonen gekommen und haben dann jeweils einen BKA-Beamten, Beamtin zur Seite bekommen. Und die war dann wiederum bei der G8-Polizeiorganisation, die hieß damals Kavala, eingebunden, um die Informationen dorthin weiterzugeben. Also eine recht umständliche Informationskette. Also Mark Kennedy sitzt im Camp, findet irgendwas Wichtiges raus, schickt das per SMS an seinen Führungsbeamten, der schickt das weiter an den BKA-Verbindungsbeamten, der trägt das dann bei Kavala in der Sitzung der Verbindungsbeamten vor und womöglich geht diese Information dann auch nochmal ihren Weg. Im Falle dieser Österreicherin, die hat dann auch noch ein paar Details geliefert. Das fand ich ganz erhellend. Die hat zum Beispiel auch beschrieben, wie in Holland sie mit einem manipulierten Mobiltelefon ausgerüstet war, wo ihr Führungsbulle die Gespräche im Raum mitgehört hat. Also das war jetzt ein Handy, muss man sich so platt vorstellen, was auf Dauerverbindung gestellt war. Man ruft an und bleibt sozusagen online. Wahrscheinlich mit einem extra Mikrofon, was den Raum aufnehmen kann. Und sie hat sich dann hinterher hingesetzt und hat dann die aufgenommenen Stimmen zugeordnet. Und das ist insofern auch interessant, weil manchmal besteht ja auch das Risiko, dass die enttarnt werden. Und für den Fall kann eben der Führungsbulle immer mithören, was gerade passiert. Ich will damit nicht sagen, dass das immer so ist. Ich will nur sagen, das ist im Fall dieser Österreicherin so gewesen. Und Mark Kennedy hat sowas Ähnliches gesagt, dem kann man aber nicht so richtig glauben, weil das hat er so der Regenbogenpresse erzählt. Er hat erzählt, dass er so eine 007 James Bond Uhr gehabt hat, die das zwar nicht direkt übertragen hätte, aber auf den Chip gespeichert hätte und wäre das dann nachher durchgegangen mit seinen Führungsbullen und hätte eben auch die Namen zugeordnet. Ja, was sagt uns das? Also weshalb ich das jetzt erzählt habe, ist, dass man mal eine Vorstellung davon bekommt, dass wir es hier auch mit einem Apparat zu tun haben. Wir haben es hier nicht mit so einem dahergelaufenen Spitzelchen zu tun, wie Simon Brommer in dem Fall oder Mark Kennedy, die hier mal ein bisschen rumgucken oder sowas, sondern da hängt eben eine Struktur dran, da hängt dieser Führungsbulle dran, da hängt dann jeweils ein eingebunden Sein und so die Polizeistrukturen dran in dem Land, wo sie operieren. Im Falle von einem Gipfel eben dann auch noch diese, da gibt es dann eine extra Struktur, eine extra Abteilung für die Führung von solchen Spitzeln. Plus eben diese ganze Bürokratie. Jetzt ist die Frage, wie kommt es eigentlich zu solchen Einsätzen? Also ich rede ja speziell über die grenzüberschreitenden Einsätze. Dass zum Beispiel diese britischen Spitzel ausgeliehen werden an das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und dann hier beim NATO-Gipfel rumhüpfen. Da ist auch rausgekommen, dass es da auf EU-Ebene eine extra Arbeitsgruppe für gibt, die anscheinend für die Vermittlung dieser Spitzel zuständig ist. Das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass dann das Bundeskriminalamt, also die Landeskriminalämter gehen da gar nicht hin, sondern das macht das Bundeskriminalamt, die haben quasi die koordinierende Funktion, damit auch, naja, gewissermaßen relativ viel Macht, weil sie über alles in Kenntnis sind, alles vermitteln, zwar nicht selber beteiligt sind, jedenfalls nicht direkt, aber halt immer den Überblick haben und im ständigen Austausch stehen, auch mit den Polizeien der anderen 26 EU-Mitgliedstaaten. Und das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass man da irgendwie guckt, was steht an demnächst. Wir haben G8-Gipfel, wir haben NATO-Gipfel, wir haben irgendwie Fußball-Europameisterschaft. Das wird dann wahrscheinlich nach Risiko irgendwie klassifiziert. Wo braucht man Spitzel? Dann wird zusammengetragen, wo hat man welche? Welche könnte man sozusagen irgendwo abziehen und da bequem hinschicken? Welche sind vielleicht sowieso schon eingeführt irgendwo? Was ich ganz spannend finde, was diese Praxis, glaube ich, ganz gut illustriert ist, wie das mit Mark Kennedy gelaufen ist. Da hat der BKA-Chef nämlich gesagt, ja, wir haben 2006 Hinweise aus der britischen Anarcho-Szene erhalten, dass schwerste Straftaten für den G8 2007 geplant sind. Das ist ja total verschwurbelt, ne? Man hat Hinweise erhalten aus der Anarcho-Szene, dass schwerste Straftaten in Deutschland geplant sind. Und das waren natürlich Spitzel, die diese Informationen besorgt haben. Und die gleichen Spitzel, womöglich Mark Kennedy, wurden dann auch von Großbritannien so dann quasi auch als Lösung des Problems angeboten. Also man setzt sich sozusagen selbst in Stand, also man kreiert ein Problem und setzt sich selbst in Stand, auch gleich die Lösung mitzuliefern. Nämlich Mark Kennedy, der dann eben der britische Bulle oder mehrere britische Bullen, die dann eben zum G8 gereist sind, um dann dort die Infiltration weiter zu betreiben. Auf jeden Fall mit dieser europäischen koordinierenden Gruppe, dort ist von deutscher Seite das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt, die da hingehen. Von den anderen Mitgliedstaaten weiß man das nicht so genau, welche Polizeien das sind. Möchte da in dem Zusammenhang anmerken, dass nicht in allen EU-Mitgliedstaaten auch diese Trennung Polizei und Geheimdienste so trennscharf ist, wie es in Deutschland zumindest per Gesetz ist, in der Praxis natürlich längst nicht mehr, aber dass zum Beispiel manche Mitgliedstaaten die Ministerien sowohl die einen als auch die anderen führen und dass natürlich auch diese Vermischung mit geheimdienstlicher Tätigkeit dadurch, ich würde mal sagen, wahrscheinlicher wird. Das ist ohnehin ein Phänomen. Damit komme ich zum nächsten auffälligen Punkt, dass ich finde, dass diese Zusammenarbeit, diese grenzüberschreitende Polizeiausleihe auch eine Verschiebung markiert hin zu einer zunehmend geheimdienstlichen Tätigkeit von Bullen. Das lässt sich am besten dadurch demonstrieren oder illustrieren am Beispiel von Mark Kennedy, einer der britischen Polizisten. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass der in Berlin eine Mülltonne angezündet hat bei einer Freiraumdemonstration, wo nicht so ganz klar war, wie es eigentlich dazu kam. Ich möchte dazu noch mal kurz erinnern, Polizisten dürfen keine Straftaten begehen, auch verdeckte Ermittler dürfen keine Straftaten begehen. Auch britische verdeckte Ermittler dürfen in Deutschland keine Straftaten begehen, die dürfen auch in Großbritannien keine Straftaten begehen. Also das ist einfach nicht erlaubt. Das mögen vielleicht Geheimdienste so praktizieren, das ist bekannt, aber kein Polizist darf das. Trotzdem hat Mark Kennedy in Berlin eine Mülltonne angezündet, wie der BKA-Chef sagt, um in der Szene eingeführt zu werden. Interessant ist, dass er sich dabei festnehmen ließ und im gesamten Verfahren seine falsche Identität aufrechterhalten hat. Also er hat weder dem LKA gegenüber seinen echten Pass gezeigt, noch der Staatsanwaltschaft. Es kam dann zu einem Ermittlungsverfahren, das wurde dann eingestellt wegen Geringfügigkeit und er hat in diesem ganzen Verfahren, ich weiß nicht, ob mit Geldbuße oder ohne, er hat im ganzen Verfahren nicht seine echte Identität deutlich gemacht. Allein das finde ich schon ein Skandal, das ist so ähnlich wie, als würdest du zwei Wahlbenachrichtigungen kriegen, eine auf Mark Stone und eine auf Mark Kennedy. Also man Ihr kennt das alle, wenn ihr einmal wegen irgendwas verurteilt seid und diese gleiche Sache ein zweites Mal macht, dann ist die Strafe höher. Und wenn Mark Kennedy das nächste Mal eine Mülltonne anzündet, dann hat er es zum ersten Mal gemacht, weil das andere war ja Mark Stone. Also nur mal, um so diese hinter diese Logik zu kommen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer hat das eigentlich angezettelt? Das BKA sagt, das Land Berlin wusste Bescheid. Die Aktion, das Anzünden einer Mülltonne, ist in ganz klarer Zustimmung mit dem Land Berlin erfolgt. Die ganz klare Zustimmung des Landes Berlin sah so aus, dass der Innensenator Körting dann auch im Innenausschuss gesagt hat, wir wussten davon eigentlich nichts. Also die Polizei war davon nicht informiert. Und tatsächlich, wir haben jetzt rausgefunden, es hat mal einen Anruf gegeben vom BKA. Der angerufene Mensch vom Senat hielt die Sache für so bedeutungslos, dass er nicht mal einen Vermerk gemacht hat. Also der hat sich dann erinnert. Das ist entweder ein Zeichen dafür, dass das dauernd stattfindet, dass Spitze irgendwo hingeschickt werden und man anruft und Bescheid sagt, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube eher, dass sozusagen die Sache runtergespielt wurde oder nicht vollends erzählt wurde. Es geht noch weiter. Das Land Berlin hat diese Anfrage aber nicht beantwortet. Das Land Berlin hat nie gesagt, hat nie zurückgerufen oder in diesem Telefonat gesagt, ja, macht mal, kommt vorbei, zündet eine Mülltonne an, ist schon in Ordnung, wir drücken ein Auge zu. Und hat erst recht auch nicht gesagt, wenn ihr das schon macht, dann müsst ihr aber bla bla bla. Und das wertet der BKA-Präsident als ganz eindeutige Zustimmung des Landes Berlin. Das wirft auf jeden Fall ein Licht darauf, was man sozusagen interpretieren muss, wenn der BKA-Präsident irgendeine Andeutung macht, wie diese ganze Sache so vonstatten geht. Ich könnte nachher noch ein paar mehr Beispiele erzählen, also dass es da schon eine recht große Grauzone gibt, wo man nicht hinterkommt. Zum Beispiel, jetzt stellt euch mal vor, man möchte das irgendwie juristisch aufarbeiten. Also da ist irgendwas ja schiefgegangen. Ne? Da wird eine Mülltonne angezündet unter falschem Namen. Da wird das LKA beschissen, da wird die Staatsanwaltschaft beschissen. Da wird das Land Berlin beschissen. Irgendwie der Innensenator wird brüskiert, weiß irgendwie von nichts. Was ich im Übrigen glaube, das klingt plausibel. Und wenn man jetzt sagt, gut, ich will da was machen, ich stelle jetzt mal Strafanzeige. Amtsmissbrauch oder überhaupt Anzünden einer Mülltonne oder Falschaussage, was auch immer, wo würdet ihr denn diese Anzeige stellen? Wen würdet ihr denn anzeigen? Also würdet ihr die Anzeige stellen beim LKA Berlin oder beim Innensenator? Oder das würdet ihr den Innensenator anzeigen oder das LKA Berlin, weil das ja in deren Zuständigkeit lag? Würdet ihr das BKA anzeigen, weil die Sache vermittelt haben? Oder würdet ihr die britische Polizei anzeigen, die ja den Spitzel geführt hat, die eigentlich den Auftrag auch geführt hat? Das Ganze diente im Übrigen nur zum Aufbau der Legende, angeblich. Also hier wurde gar nichts ermittelt in dem Fall, sondern es ging nur darum, dass der Typ irgendwie sich ein bisschen wichtig gemacht hat. Also und das illustriert eben auch diese ganze Grauzone, dass es halt überhaupt nicht möglich ist, da drin zu navigieren, weder das zu kontrollieren, noch das Ganze juristisch zu verfolgen. Es gibt noch eine Spitzfindigkeit, die es noch ein bisschen komplizierter macht. Nämlich ausländische Bullen gelten hierzulande nicht als Bullen. Ist auch ganz klar, also ein britischer Polizist ist einfach kein Angehöriger der deutschen Polizei, sondern er ist ein ausländischer Hoheitsträger. Normalerweise dürften dann auch die Beweise, die er hier erlangt, die er hier zusammenträgt, in Deutschland gar nicht verwertet werden. Weil die deutsche Polizei das aber möchte, natürlich, auch auf diese Informationen zurückgreifen, hat das dann irgendwann auch mal ein Gericht entschieden. Das Gericht hat entschieden, man kann das schon machen, man kann die Beweise hier in Deutschland verwerten, weil rechtlich gesehen hat die Person den Status einer Vertrauensperson. Vertrauensperson vergleiche ich jetzt mal der Einfachheit halber mit sowas wie Informant. Also wie eine Privatperson, die Geld dafür bekommt, vom Staat Informationen zu liefern. Und sowas darf man, diese Informationen können gerichtlich verwertet werden. Ausländische Bullen haben ähnlichen Status. Ausländische Bullen, also als Vertrauenspersonen, haben aber nicht die gleichen Pflichten wie deutsche Bullen. Deutsche Bullen brauchen in der Regel einen Richtervorbehalt, um eine Wohnung zu betreten. Also das muss ein Richter entscheiden. Deutsche Bullen, wenn die irgendwo rumschnüffeln, deine Privatsachen heimlich durchsuchen oder so im unbeobachteten Moment, die dürfen das nicht so einfach. Ausländische Bullen dürfen das aber. Genau genommen. Also es ist einfach rechtlich nicht geregelt, was sie dürfen oder nicht. Und es liegt nahe, dass der zunehmende Austausch, grenzüberschreitende Austausch verdeckter Ermittler auch genau in diese Nische stößt, in diesen ungeregelten Raum, weil die eben einfacher zu verwenden sind. Ist jetzt nicht so ganz einfach, weil auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen komplizierter, das spare ich mir jetzt aber. Aber es markiert auf jeden Fall die Problematik daran. Deutschland treibt das massiv voran, ist eine These, das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Unter deutscher Präsidentschaft 2007 hat es den Versuch gegeben, das Ganze zu verrechtlichen, das Ganze zu verregeln. Da wurde eine Umfrage begonnen in den Mitgliedstaaten, wie ist das überhaupt in den 27, waren es damals schon 27, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls 2008 fand diese Umfrage dann statt, wo zusammengetragen wurde, wie ist das denn rechtlich in den jeweiligen Mitgliedstaaten, wie ist das denn rechtlich, wenn ausländische Ermittler kommen und so weiter. Und dazu hat es einen Vermerk gegeben der deutschen EU-Präsidentschaft, da stand Erhellendes drin, da stand drin, dass das ja in der Vergangenheit recht gut geklappt hat mit den ausländischen Bullen, die man sich so ausleiht. Und dass man das ja auch ausbauen müsste, weil ausländische Polizisten werden seltener enttarnt. Da steht nicht warum, aber das kann man sich natürlich ganz einfach an fünf Fingern zusammenzählen, weil bei ausländischen Polizisten kannst du die Legende nicht überprüfen. Also wenn dir jemand sagt, ich bin Lkw-Fahrer, ich bin öfter mal unterwegs oder ich habe eine kranke Mutter, die ich pflegen muss oder ich habe ein Haus in der Toskana und da bin ich immer am Bau und deswegen bin ich immer mal weg oder so, dann kannst du natürlich, wenn du mit der Person in der gleichen Stadt lebst oder womöglich in der gleichen WG lebst oder sowas, dann kannst du dir sozusagen einen Überblick drüber verschaffen und dann kommt dir das vielleicht seltsam vor und dann fragst du mal nach, wo ist eigentlich das Haus oder was hat eigentlich deine Mutter oder wo fährst du immer so hin oder so. Und das ist natürlich bei ausländischen Genossinnen und Genossen sehr viel schwieriger, so das quasi einfach so im sozialen Leben mitzukriegen, ob das jetzt stimmig ist oder nicht. Und auf jeden Fall wollte die Bundesregierung damals auch versuchen, genau diese Hürden abzubauen. Zum Beispiel die Hürde, eben, dass in manchen Mitgliedstaaten die Spitzel eben unter dem Klarnamen vor Gericht auftreten, beispielsweise. Es gab aber noch einen viel früheren Versuch, meiner Meinung nach, wo die Bundesregierung daran beteiligt war, nämlich schon 2003. 2003 wurde das Problem auch schon erkannt, damals noch auf bilateraler Ebene, da war die EU in dem Sinne noch nicht so wichtig. Da gab es eine Arbeitsgruppe, die den Auftrag bekommen hat, einen Standardvertrag mal zu entwerfen. Wenn man sich gegenseitig Spitzel ausleiht, was muss man da vorher sozusagen bedenken bei einem jeweiligen Einsatz, immer einsatzbezogen. Und die haben dann so einen Vertrag dann mal entworfen, der war dann 2004 fertig. Und beteiligt daran waren Polizeien aus 5 Ländern. Großbritannien war dabei, Deutschland war dabei, Belgien war dabei, Rumänien und Finnland. Das ist natürlich jetzt erstmal Verschwörungstheorie, wenn ich daraus was ableiten möchte. Auffällig finde ich aber schon, dass Deutschland und Großbritannien dabei war. Also 2 Länder, von denen bekanntermaßen der Spitzelaustausch seit längerem rege in Gange ist, auch in verschiedenen Tätigkeitsfeldern, nicht nur linker Protest. Genau, das mal so ein bisschen zur Vorgeschichte. Jetzt habe ich auch nicht mehr viel Zeit, um das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenzubinden. So, was sagt uns das? Auf jeden Fall, dass die EU-Ebene immer mehr ins Spiel kommt, also dass die EU herangezogen wird, da etwas zu verregeln unter den Mitgliedstaaten, was im Übrigen den Vorteil bietet, dass es in den Mitgliedstaaten meistens nicht verstanden wird, weil wer weiß schon, was die EU macht. Außerdem kommt dazu, dass es immer gerne so funktioniert, dass Sachen, die in den Mitgliedstaaten nicht durchsetzbar sind, weil wenn man die zu Hause erzählt, dann beschwert sich die Bevölkerung und dann wird der Ball immer gern über die EU gespielt, Beispiel Vorratsdatenspeicherung oder andere Datenbanken etc. Und dann kann man sagen, naja, ist doch die EU, ist doch eine Richtlinie oder eine Vorgabe oder quasi eine Rahmenbedingung, die die EU jetzt ausspuckt, wir müssen das machen. Und also das ist auf jeden Fall ein Novum meiner Meinung nach. Dieses zunehmende Grenzüberschreitende ist ein Novum. Wir könnten darüber diskutieren, ob das bedeutet, dass es mehr Spitzel gibt, also ob es die einheimischen Spitzel gibt und dann noch die ausländischen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass man das so ein bisschen auch ökonomischer anpackt irgendwie. Also dass man guckt, hier G8-Gipfel, habt ihr da einen? Ja, dann brauchen wir keinen mehr zu schicken oder so. Weiß ich nicht. Offensichtlich gibt es einen größeren Kompetenzspielraum, der da ausgenutzt wird, also vom Status der ausländischen Bullen. Jedenfalls im Falle von Deutschland ist es so. Es gibt für das BKA auch neue Kompetenzen, also mindestens koordinierend. Ich würde sogar sagen, dass damit auch eine Machtfülle einhergeht, die nicht kontrollierbar ist. Das mit der Kontrolle ist das Nächste, also dass es eben erstmal nicht zu durchschauen ist. Von dieser europäischen Koordinierungsgruppe, diese European Cooperation Group on Undercover Activities, von der ich erzählt habe, wo die ganzen Sachen so, also wo die Polizei in den Mitgliedstaaten sich treffen und die Spitzeleinsätze sprechen, planen, von dieser Gruppe hat nicht mal Statewatch gehört. Statewatch ist die bekannteste britische Bürgerrechtsorganisation, die recht links ist, muss man sagen, meiner Meinung nach, und die eine sehr gute Analyse und Recherche machen, und die kannten diese Gruppe nicht. Also da passiert sehr viel im Verborgenen. Und eben, wie ich vorhin gesagt hatte, eben auch unklare juristische Verfolgung. Also wen kann ich da überhaupt anklagen? Wie ist das Verfahren, wenn da ausländische Bullen hier sind? Und vor allem, vor welchem Gericht findet das Verfahren statt? Wenn ich Mark Kennedy anzeige, wo wird denn das verhandelt? Also ich glaube kaum, dass Mark Kennedy einer Einladung zu einem deutschen Gericht folgt, und ich glaube auch kaum, dass Scotland Yard ihn ausweisen wird, abschieben, also überstellen wird. Und so ein Verfahren wird natürlich auch nicht in Großbritannien stattfinden. Also das ist total nebulös. Unklar ist auch die Informationsweitergabe. Das will ich ganz kurz noch am Beispiel von Simon Brommer erläutern. Also dazu kommen wir jetzt erstmal im Detail. Ich nehme das mal vorweg. Simon Brommer war in Brüssel beim Grenzcamp. Er hat sich dort auch in Strukturen eingebracht. Er hat dort Campschutz gemacht. Es ist bekannt, dass er aus Brüssel viele SMS geschickt hat und auch viele Anrufe gemacht hat. Und die Frankfurter Rundschau hat das mal recherchiert und kam zu dem Schluss, die angerufene Nummer, dass es das LKA Baden-Württemberg gewesen ist. Jetzt stellt sich die Frage, Simon Brommer, wenn er in Brüssel war, hätte das ordentlich beantragen müssen. Also sein Polizeiführer hätte das beantragen müssen, hätte die Erlaubnis beantragen müssen in Belgien. Hätte das nicht gemacht, wäre es ein Bruch des Völkerrechts gewesen. Also kein Bulle darf einfach so im Staat eines anderen operieren. Jetzt könnten die baden-württembergischen Bullen sagen, naja, der sollte sich da auch nur zeigen, in die Szene eingeführt werden, aber dann fragt man sich, warum ausgerechnet in Brüssel? Warum hat er sich nicht in Hamburg, Dresden, Köln hinter Tupfingen gezeigt? Warum ausgerechnet Brüssel? Es ist schon ein Indiz dafür, dass er auch für eine mögliche Verwendung im internationalen Kontext vorbereitet wurde. Dann ist die Frage, wenn das so war, also in jedem Fall müssten die belgischen Bullen informiert gewesen sein, hat er nicht auch aus dem Camp Informationen geliefert an die belgischen Bullen, also über den Umweg des baden-württembergischen LKA. Das ist überhaupt nicht aufgeklärt, da interessiert sich auch niemand für, das wundert mich sehr, weil wie gesagt, also wenn man, also auch als die Grünen noch in der Opposition waren in Baden-Württemberg, hätten sie ja so einen Bruch des Völkerrechts wittern können und das wenigstens mal rausfinden können. Ob sie das jetzt noch tun, ist zweifelhaft. Auf jeden Fall, das könnte man sicherlich nochmal fordern, könnte man sich sicherlich nochmal anschauen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, Belgien, No Border Camp, letzten September, vielleicht erinnert ihr euch, diese Massenfestnahmen, die selbst für belgische Verhältnisse krass waren. Also selbst belgische Genossinnen und Genossen haben gesagt, das hätten wir so nicht erwartet, das kennen wir so nicht. Das waren laut Bullensprecher präventive Festnahmen. Die Leute wurden daran gehindert, an einer großen Gewerkschaftsdemonstration teilzunehmen. Also der Polizeisprecher hat das so gesagt, wir haben, Zahl weiß ich nicht mehr genau, insgesamt waren 370 Leute irgendwann mal im Polizeigewahrsam vom ganzen Camp. Das dürften so ungefähr 2/3 des Camps gewesen sein. Wir haben die Leute präventiv, wir haben die Anarchisten präventiv festgenommen, als sie an einer Gewerkschaftsdemonstration teilnehmen wollten. Ist das verboten für Anarchisten? Also normalerweise müssen Bullen, wenn sie so eine krasse Maßnahme machen, das irgendwie begründen. Ich denke, das wird auch für die belgischen Bullen gelten. Man muss das irgendwie legitimieren. Man kann das legitimieren mit Informationen aus dem Camp. Das haben sie zwar nie öffentlich gemacht, zumindest weiß ich davon nichts, aber da könnte man auch mal nachfragen. Also hat Brommer quasi irgendwie oder damit auch das LKA Baden-Württemberg irgendwie diesen Polizeieinsatz mit zu verantworten. So, zum Schluss will ich noch kurz sagen, an wen richtet sich denn die ganze Chose? Da hat der BKA-Präsident auch Klartext geredet in dieser geheimen Sitzung. Er hat nämlich dort gesagt, naja, es geht um die Euro-Anarchisten. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, den Begriff ich auch nicht. Ich habe es dann mal gegoogelt. Also natürlich sind es nicht reiche Anarchistinnen oder so, sondern er meint damit eben diese grenzüberschreitend Agierenden. Der Begriff der Euro-Anarchisten, also Zierke hat das dann noch ein bisschen ausgeführt, er hat gesagt, naja, die Anarchisten, die sind heutzutage international und konspirativ unterwegs und deswegen muss die Polizei auch konspirativ und international agieren. Und die Anarchisten, die würden da so einen regelrechten Tourismus betreiben. Was meint denn der damit? Na, ist ganz klar. Also das ist meiner Meinung nach ein Alleinstellungsmerkmal der radikalen Linken, dass man also mindestens in Europa sehr gut vernetzt ist über Gipfelproteste und No-Border-Camps. Also viele von euch werden irgendwann mal schon auf einem Camp gewesen sein, auf einer grenzüberschreitenden Aktion, auf einem Gipfel in Kopenhagen, vielleicht damals in Genua, beim NATO-Gipfel in Straßburg. Man sitzt da tagelang, also man ist tagelang auf dem Camp zusammen, man macht Aktionen zusammen, man lernt sich kennen, Gruppen lernen sich kennen, es entstehen Strukturen, man besucht sich gegenseitig, man lädt sich zu Veranstaltungen ein, man schließt Freundschaften. Also da ist tatsächlich eine reale Vernetzung entstanden, die natürlich vor die Polizei zum Problem wird. Also aus polizeilicher Sicht erscheint das auch verständlich. Na klar, da vernetzen sich Aktivistinnen im globalisierungskritischen Bereich, im antirassistischen Bereich, im Umweltbereich, also Kopenhagen-Gipfel beispielsweise, und im Bereich Animal Rights, also Tierrechte. Und das sind genau die Bereiche, das kann man auch ein bisschen zeigen, in denen sich eben die Spitze dann tatsächlich auch bewegt haben. Ich habe das dann mal nur mal mit Google nachgeschaut, Euro-Anarchisten, der Begriff ist im deutschen Sprachraum unbekannt, bis dato. Und der wurde, ich habe es jetzt vergessen, 2003 oder 2004, wurde der zumindest laut Suchmaschinen das erste Mal verwendet von dem damaligen italienischen Innenminister, Pisano hieß der. Und der hat das vorgebracht, als es eine Anschlagsserie gegeben hat von Briefbomben. So wie neulich auch wieder von der, ich glaube, das kann man so unbeschritten sagen, recht umstrittenen FAI, die, also eine anarchistische Gruppe, die die Verantwortung dafür übernommen hat, für die Briefbombenserie, was sowohl damals als auch jetzt wieder auch kritisiert wurde. Und bei der damaligen Briefbombenserie hat auch Europol eine der Briefbomben bekommen. Und mindestens das war wahrscheinlich auch für Europol der Anlass, sich da einzuschalten, also Europol, die europäische Kriminalpolizei. Und ich finde das schon, also mir hat das schon zu denken gegeben, weil ich glaube, dass eben dieser Begriff Euro-Anarchisten auf polizeilicher Ebene schon benutzt wird, um irgendwie zu umreißen, wen man so meint. Man meint nämlich alle, die irgendwie in diesem, naja, kennt ihr ja auch, also wenn irgendwo mal wieder irgendwas kaputt geht oder sowas, dann sind es immer die Anarchisten. Oder wenn irgendwo was Unkontrollierbares ist, sei es irgendwie in der Elfenbeinküste oder in Libyen, dann ist das irgendwie Chaos und Anarchie. Also man bezeichnet immer irgendwas, was man nicht greifen kann. Und auch so ein auch militanzbejahendes Spektrum, Globalisierung, Antira, Umwelt, wird dann vereinfacht als eben Anarchisten bezeichnet. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein existierender Sammelbegriff ist, zu dem seit Jahren gearbeitet wird und den der BKA-Präsident jetzt auch in Deutschland mal ausgeplaudert hat.